Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass die Verbindung klappt. Ich habe hier heute Morgen gemerkt, es ist ein bisschen wackelig und bin dann einmal durchs Haus gelaufen und habe versucht, wo der beste Router ist und der beste Empfang. Aber dann habe ich mich doch für diesen Raum entschieden, weil er der kühlste ist. Ja, Grüße aus dem Johanniterhospiz in Jerusalem. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, von dem ich weiß, dass er a. lang ist und zweitens kompliziert. Aber weil es ja noch vor der Mittagszeit ist und weil ihr ja alle auch so aufnahmefähig seid, dachte ich, ich wage es, euch diesen langen Abschnitt aus dem Römerbrief zuzumuten. Jetzt denkt ihr vielleicht, ach du Schreck, Römerbrief, das ist doch so kompliziert. Ja, das stimmt. Aber es ist auch was Wichtiges drin. Und das, was ich dann sage am Ende, ist sehr, sehr zusammengefasst und hoffentlich in einer Weise, dass ihr euch auch an das, was ich heute sage, in der Ansprache, in der Predigt erinnern kann. Wann ist eine Predigt gut? Eine Predigt ist gut, wenn man am Nachmittag noch die drei Hauptpunkte kennt. Und sie ist wirklich gut, wenn der Prediger selbst die drei Punkte noch kennt. Und das hoffe ich, dass das heute auch bei mir der Fall sein wird. Also von Jerusalem nach Jerusalem. Paulus, der große Völkerapostel, war ja vorher ein Christenverfolger. Man würde heute vielleicht sagen, er war ein Salafist, er war ein Terrorist, er war ein Taliban. Und das war so ungefähr der Letzte, wo man sich vorstellen konnte, dass der irgendwann mal Bücher schreibt, Briefe schreibt, die dann in die Bibel kommen werden. Ja gut, er hatte eine theologische Ausbildung, er war zu Füßen des großen Rabbi Gamaliel gesessen, er hatte studiert, er war ein schlauer Kopf, die Schwaben sagen wahrscheinlich ein Käpseler, ich weiß nicht, was ihr Münchner sagt. Auf jeden Fall, er war ein schlauer Mann, aber er war voller Eifer gegen Jesus, gegen das Evangelium. Und wir sehen das auch in der heutigen Zeit, dass es Menschen gibt, die genauso voller Eifer gegen Jesus sind, gegen das Evangelium. Weltweit, aber vielleicht sogar bei uns im eigenen Land. Dann lass uns an Paulus denken und lass uns denken, ihm, es kann ja auch sein, dass diesem Menschen das passiert, was dem Paulus passiert, nämlich dass ihm Jesus begegnet. Und als Jesus ihm begegnet ist, dort auf der Straße nach Damaskus, hier ist das Damaskustor nicht weit entfernt, also wenn man da rausgeht und immer weiter in die richtige Richtung, kommt man hoffentlich irgendwann nach Damaskus. Als Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus begegnet ist, hat sich sein ganzes Leben umgedreht und er hat eine neue Passion entwickelt, eine neue Leidenschaft, nicht mehr gegen die Gemeinde zu kämpfen, die damals ja nur eine kleine Schar war hier in Jerusalem, in Hausgemeinden verstreut, sondern seine Leidenschaft war jetzt, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Und davon redet er. Er ist dann am Anfang seines Glaubenslebens in die Stille gegangen. Und ich glaube, er hat, das war in Arabien, wir würden heute wahrscheinlich sagen Jordanien, das nordwestliche Arabien, ich glaube, er hat dort in den 3 Jahren, die er dort war, sein ganzes Wissen über die Bibel, alles, was er studiert hatte, im Licht seiner neuen Erfahrung mit Jesus durchgedacht. Woher ist er zu seinem großartigen Theologen geworden? Doch nur dadurch, dass er in die Tiefe hineingegangen ist. Und er hat all das Wissen, was er als Schüler eines Rabbis und selbst als Rabbi hatte, all das Wissen, was er aus dem Alten Testament hatte, und aus den Überlieferungen der Väter. Er hat das alles, ich sage jetzt mal sehr platt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, durch die geistliche Fleischmangel gedreht und hat herausdestilliert, was bedeutet das jetzt, wenn Jesus der Messias ist und wenn der Messias gekommen ist und wenn er wiederkommen wird Und wenn er der Herr aller Herren ist, was bedeutet das im Licht des allen Bundes? Und das, was er dort dann gefunden hat, was er dann aber auch in Jerusalem mit den anderen Aposteln, mit dem Petrus, dem Jakobus, dem Johannes und den anderen abgesprochen hat und hat gesagt, hier, das ist das, was ich jetzt verstehe. Entspricht das dem, was ihr als Nachfolger, die ihr mit Jesus von Galiläa bis Judäa und Jerusalem unterwegs war, entspricht das dem? Und dann haben sie sich gefunden und haben gesagt, ja, wir geben einander die brüderliche Hand und wir sagen, ja, du sollst zu den nicht-jüdischen Völkern gehen und wir gehen zu den Juden, denn alle sollen das Evangelium hören. Und so ist dann Paulus losgezogen. Und hier im Römerbrief will er am Ende der dritten Missionsreise, er ist inzwischen schon zweimal, dreimal unterwegs gewesen. Er war in Griechenland, er war in Kleinasien, das ist die heutige Westtürkei, er war in Zypern gewesen, er war in Anatolien gewesen, er war sogar im Balkan gewesen, in Illyrien, das ist so heute wahrscheinlich nördliches Albanien oder südliches Serbien, Mazedonien in dieser Kante. Da ist er auch hingekommen und jetzt will er noch einmal einen richtigen neuen Anstoß haben und er will noch mal neu und dann möchte er nach Spanien gehen. Das wissen wir nicht, ob er in je nach Spanien gekommen ist. Eusebius, der Kirchengeschichtsschreiber aus dem dritten oder viertes Jahrhundert, der sagt, ja, er war in Spanien, andere sagen es auch und manche sagen, naja, wir haben aber gar keine Überlieferung davon, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall war das Paulus Ziel. Er brannte danach, er sagte, jetzt war ich schon überall, aber auf dem Weg nach Spanien will ich in Rom vorbeikommen. Klar, die Hauptstadt, so wie München. Und dann möchte ich da vorbeikommen und dann möchte ich von da aus mit eurer Unterstützung, mit euren Gaben, mit euren Gebeten das Evangelium nach Spanien bringen, an die Enden der Erde. Man wusste ja damals noch nicht, dass es dort auch noch ein schönes Land im Transatlantik gibt, dass es Amerika gibt. Deswegen war Spanien so im Westen und Irland, das war so das Ende, oder Mauretanien, das kannte man, aber weiter wusste man nicht. Und er will das alles erfüllen mit dem Evangelium. Und deswegen schreibt er den Römerbrief, weil er möchte von den Römern die Unterstützung haben und möchte, dass sie verstehen, was dieses Konzentrat des Evangeliums ist, das er verkündet. Und das lese ich euch jetzt vor, weil der ganze Römerbrief geht ja um die Gerechtigkeit und um wie wir vor Gott bestehen können und so weiter und dass es keine Verdammnis gibt in Christus Jesus und dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes und dass wir unser Leben hingeben sollen als ein lebendiges Opfer und was das dann bedeutet und dass wir aufeinander Rücksicht nehmen sollen, die Schwachen auf die Starken und umgekehrt mit den fröhlichen Lachern, mit den weinenden Weinen und so weiter. Und dann kommt er und dieser Abschnitt ist nicht sehr oft Teil einer Predigt und deswegen habe ich ihn ausgewählt, auf den Grund zu sprechen, warum er überhaupt diesen Brief schreibt. Und ich lese jetzt mal aus der Bibelübersetzung das Buch, die ich selbst vor einigen Jahren angefertigt habe. Und ich fange an bei Römer 15, Vers 15. Ich habe euch in meinem Brief an euch kein Blatt vor den Mund genommen. Entschuldigung, ja, um euch an bestimmte wichtige Grundlagen zu erinnern, durch die unverdiente Zuwendung, die Gott mir geschenkt hat. Durch diese Gottesgnade bin ich dazu eingesetzt, ein Amtsträger für den Messias Jesus zu sein und die Gottesbotschaft wie ein Priester zu den Nationen zu bringen und dann diese Völker als ein Weihopfer vor ihn zu tragen. Also wie als ob er ein Priester in Jerusalem ist und er bringt jetzt die Völker zu Gott hin als ein Weihopfer, das ihm angenehm und durch den Heiligen Gottesgeist geweiht ist. Also habe ich aufgrund meiner Beziehung zum Messias Jesus einen echten Grund, stolz zu sein, wenn es um die Aufgaben geht, die Gott mir gegeben hat. Denn ich werde nur über eine einzige Sache sprechen, nämlich über das, was der Messias, was Jesus durch mich gewirkt hat, um die Nationen zum Gehorsam gegenüber Gott zu führen. Und zu den Nationen gehören ja auch wir Deutschen und wir Bayern. Das habe ich getan im Wort und im Werk, ja auch in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Gottesgeistes. Hier haben wir die drei Stichworte, über die ich gleich sprechen werde, Wort und Werk und Wunder. Ich lese es noch einmal, das habe ich getan im Wort und im Werk, ja auch in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Gottesgeistes. So habe ich, ausgehend von Jerusalem und überall, in immer weiter gefassten Rundreisen bis hin nach Illyrien, also Balkan, die gute Nachricht des Messias in ihrer ganzen Bedeutung verbreitet. Auf diese Weise habe ich meine Ehre da reingesetzt, die gute Nachricht öffentlich auszurufen, und zwar nicht dort, wo der Name des Messias schon bekannt ist. Es war mein Ziel, nicht auf das Fundament eines anderen aufzubauen. Hier höre ich mal auf. Danke, ihr könnt es gerne weiterlesen zu Hause. Römer 15, Vers 15 folgende. Ja, was sagt Paulus hier? Er sagt, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem und dann komme ich zu euch nach Rom. Und er nimmt dann dieses Bild eines Priesters, der nach Jerusalem ein Weihopfer bringt. Diese Weihopfer waren jetzt Opfer, die nicht verbrannt wurden, sondern es waren sogenannte Schwenkopfer. Also man schwenkte das so hin und her vor dem Altar und sagte damit Gott Dank, zum Beispiel für die Ernte. Und sagte, Herr, wir danken dir, dass du uns das geschenkt hast. Und wir bringen dir das. Und dann wird diese Gabe dann abgegeben, da können dann die Priester von essen und die Leviten und wer da sonst noch alles versorgt werden muss und die Armen, die sich um den Tempel herum angesiedelt hatten. Und dieses Bild benutzt er. Er ist also auf dem Weg wieder nach Jerusalem, um dann von Jerusalem in einem letzten Anlauf, und wir wissen, dass es sein letzter Anlauf war, weil er dann schließlich wahrscheinlich bei seiner zweiten Gefangenschaft in Rom, wahrscheinlich nachdem er in Spanien war, sein Leben als Märtyrer auch in Rom beendet hat, für sein Zeugnis gestorben ist. So, in dieser langen Erklärung, warum er den Brief geschrieben hat und wie er seinen Dienst sieht, hat Paulus drei Wörter, die ich euch mitgebracht habe, in der Hoffnung, dass ihr sie heute Nachmittag noch könnt. Und ich danke euch sehr, dass ihr mir ohne Absprache ein wunderbares Erinnerungshilfsmittel in euren Gemeindehaus dort in München-Bogenhausen eingebaut habt, nämlich das Kreuz. Dieses Kreuz, das ihr dort vor euch seht, und vielleicht sehen die Online-Leute das jetzt gerade nicht, aber zwischendurch, ja, da ist es, genau, hat ja drei Teile. Das ist einmal die vertikale Balkenlinie, der Balken vertikal, das steht für das Wort, weil das Wort kommt von Gott zu uns. Am Anfang war das Wort, Gott spricht das Wort wurde Fleisch und wir dürfen Zeugen des Wortes sein. Also das kommt von oben und in unsere Welt hinein. Dann haben wir die horizontale und die horizontale ist das Werk, das wir tun an jedem Tag unseres Lebens. Einfach unser Leben miteinander, untereinander. Wort und Werk. Und jetzt fragt er, wo ist denn das Wunder? Ja, das Wunder ist das Leuchten dahinter. Das ist das Leuchten des Heiligen Geistes. Deswegen könnt ihr euch von jetzt ab immer an Wort und Wunder, Wort und Werk und Wunder anhand eures schönen Kreuzes erinnern. So, warum ist das für uns wichtig? Ich weiß ja, niemand von uns ist Paulus. Noch nicht mal der Siegfried Winkler. Wir sind nicht mehr Paulus. Wir sind auch nicht in der Situation der ersten Generation der Christen, dass das Evangelium erst einmal so etabliert werden muss und man überall Pflöcke einschlagen musste, sondern wir leben jetzt als Christen schon in der ganzen Welt. Also das, was damals Paulus wollte und die anderen Aposteln und was auch Jesus sagt, nämlich dass das Evangelium an die Ende der Welt kommen soll, das ist ja passiert. Und das ist nicht nur hier in Jerusalem, wo es jetzt ausgegangen ist. Hier ist es Gott sei Dank auch noch da, das Evangelium. Es gibt hier auch viele Christen, Gott sei Dank. Aber es ist auch zu euch nach München gekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht das Ende der Welt, aber es ist auch nach Papua-Neuguinea gekommen. Es ist nach New York gekommen oder nach Vladivostok oder nach Sizilien oder wo immer ihr jetzt von eurer Warte aus das Ende der Welt verorten möget. Es ist überall hingekommen. Jesus hat ja gesagt zu den Aposteln in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Das heißt, hier ist eine Bewegung von Jerusalem aus und jetzt sind wir ja in dieser Situation. Deswegen muss keiner von uns Paulus nachmachen. Also wir müssen nicht Paulus kopieren, Wir haben andere Berufungen. Wir haben vielleicht ganz alltägliche Berufungen. Übrigens, Paulus hat auch praktisch gearbeitet. Er war ja Zeltmacher und Zeltmacher hieß, dass er auch Lederarbeiter war und Stoffarbeiter. Und er hat sich da auch immer wieder nützlich gemacht, da wo er hinkam und hat sich auch ganz praktisch betätigt. Also wir wissen auch, die praktische Arbeit des Lebens ist geheiligt, ist gewürdigt. Wir müssen nicht alle Paulusse werden. Wir müssen nicht alle Pastoren werden. Wir müssen nicht alle Missionare werden, obwohl man sich gerade mal wünscht, wir haben so wenige junge Leute in der Ausbildung zur Theologie, dass wir jetzt anfangen müssen zu beten und auch für Missionare und Pastoren, dass es wieder in den nächsten Generationen über welche gibt. Also wenn du jetzt als junger Mensch das dort in Bogenhausen hörst oder wenn du es jetzt online siehst, vielleicht will Gott dich ja doch zu einem solchen geistlichen besonderen Dienst rufen. Lass es mal an dich ran und sag nicht gleich, ich aber nicht. Also, wir müssen nicht alle Paulus werden, aber wir können etwas kapieren. Wir müssen ihn nicht kopieren, sondern wir dürfen etwas kapieren. So, was dürfen wir kapieren? Erstens das Wort. Zweitens das Wunder, das Werk. Jetzt komme ich durcheinander. Und drittens das Wunder. Über alle drei möchte ich kurz etwas sagen. Ihr habt ja schon viel über Wort Gottes gehört in eurem Leben, nehme ich mal an. Ihr habt sicher viel schon über unser Leben als Christ, also über das Werk gehört. Davon gehe ich auch aus. Und ihr habt sicher auch schon manches über Wunder gehört. Deswegen möchte ich das mit kleinen Alltagsgeschichten illustrieren. Du sagst vielleicht, na ja, meine Worte, ich finde oft nicht so die richtigen Worte. Ich bin kein Paulus. Ich bin auch kein Prediger. Ich bin dann in Situationen und ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau sagen soll und wie kann ich sagen, eigentlich möchte ich ja etwas von Jesus weitersagen, aber ich bin da so unbeholfen. Kein Stress. Das Wort ist letztlich das, was Gott redet und er kann auch unser Stammeln und unser unvollkommenes Reden benutzen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Ich saß als Student im Zug. Ich glaube, von Frankfurt nach Duisburg, wo ich ja herkomme, und wir fuhren so ein kleiner, schöner, langsamer Regionalzug. Ich glaube, ICEs gab es noch gar nicht damals, am Rhein entlang. Und ich saß in einem Abteil und neben mir saß ein Mann oder mir gegenüber. Er kam mit mir ins Gespräch. Er erzählte, dass er jetzt auf dem Weg war zum Flughafen Düsseldorf, weil er von dort in den Urlaub nach Thailand fahren wollte. So weit, so gut. Und wir haben ein bisschen geredet. Und als wir dann so an den Burgen am Siebengebirge da vorbeikamen, da sind ja diese Burgen, Lorelei und so weiter, verschiedenste Burgen, da sagt er auf einmal und zeigt auf eine Burg und sagt, da oben, diese Burg haben mein Onkel und meine Tante gekauft. Und seitdem stecken sie alles Geld, was sie haben, in diese Burg und haben noch nie mehr Urlaub gemacht, ob das so der Sinn des Lebens ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja eine Steilvorlage, aber ich kann jetzt ja nicht sagen, okay, ich sage Ihnen jetzt, was der Sinn des Lebens ist, sondern ich habe einfach nur so ein bisschen verhalten gesagt, ja, mit dem Sinn des Lebens, das ist so auch so eine Sache. Und dann sagt er zu mir, ja, was sagen Sie denn? Also der hat mich gesiezt, obwohl ich da junger Student war. Was sagen Sie denn zum Sinn des Lebens? Und da habe ich so ein ganz klein bisschen gestammelt. Ich glaube, ich habe das auch nicht so richtig so zusammengekriegt, aber habe irgendwas von Glaube an Gott und von Jesus und gesprochen. Und dann sagte er, da will ich noch mehr von hören. Und er lud mich ein, das war damals für mich was Großartiges, ins Zugrestaurant. Also sind wir ins Zugrestaurant gegangen, haben Kaffee getrunken. Und dann hat er mir erzählt, dass er einmal dass er nicht in die Kirche geht und auch keinen wirklichen Bezug hat, aber dass er einmal in Jamaika, glaube ich, oder in Honduras, da bin ich nicht mehr ganz sicher, gelandet ist im Flugzeug, wollte irgendwie Urlaub machen, hatte aber nichts gebucht und die Taxifahrer wollten einfach zu viel Geld von ihm, das gefiel ihm nicht und dann stand er da so ein bisschen rum. Dann kommt ein Amerikaner auf ihn zu und sagt, wo wollen Sie denn hin? Und dann sagte der, ja, ich weiß auch noch nicht, irgendwo in eine Pension oder ein Hotel, ich will ein bisschen Urlaub machen. Da sagt der Amerikaner, also ich bin Pastor und wir haben gerade junge Leute aus Amerika da, die bauen Häuser wieder auf, die durch den Hurricane kaputt gegangen sind. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Und er sagt, okay, dann hat er 2 Wochen lang mit denen Häuser gebaut. damit die Leute wieder in Häusern leben kann. Und halt jeden Abend haben die zusammengesessen, haben Bibelarbeit gemacht. Und dann erzählte er mir, das, was Sie, nämlich Roland, mir heute sagen, ist genau das Gleiche wie das, was mir die Leute damals gesagt haben. Und das hat mich so ermutigt, weil ich dachte, es ist ja letztlich Gott, der das Wort in die Herzen bringt. Und ich kann vielleicht einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen. Ich kann ein Wort sagen, ich kann einen Mosaikstein sagen. Wir haben manchmal den Stress, ich muss einen anderen Menschen zum Glauben führen im Sinne von A bis Z, dass ich dem alles erklären muss und das. Aber Gott ist ja längst am Werk in unserer Welt und tut sein Werk und er ist unterwegs, dass sein Wort die Menschen erreicht. Und er will uns nicht als Hauptverantwortliche, sondern er will uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen, du kannst einfach darum beten, Herr, gib mir Gelegenheit, dass ich dein Wort weitersagen kann in meinem Umfeld. Das kann mal eine Karte zum Geburtstag für die Nachbarin sein. Das kann mal, wenn jemand erzählt von seiner Krankheit sein, ich bete für sie. Ich glaube, dass Gott auch heute noch unsere Gebete hört. Oder, das können ganz, ganz kleine Impulse sein. Und deswegen möchte ich Mut machen. Paulus hat es im Großen getan, aber dass wir es vielleicht im Kleinen tun, mit dem Wort Gottes unterwegs sind. Das ist die Horizontale. Das Wort kommt von Gott und es kommt auch durch uns zu anderen. Das Zweite ist die Vertikale, das Werk. Und auch da müssen wir nicht Superchristen sein. Es gibt ja so einen alten Spruch, den ich ja ganz nett finde, aber den ich nicht unterschreibe, der heißt: Rede nicht vom Glauben, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Naja, das hört sich jetzt mal ganz okay an, weil man ja auch denkt, ja, man will ja auch niemandem auf den Senkel gehen, man will niemandem da was überstülpen. Aber das ist ja nicht wirklich unser Problem als Christenheit in Deutschland, dass wir zu viel evangelisieren oder zu oft von Gott reden. Unser Problem ist ja eher, dass wir oft stumm sind. Und ich denke auch, dieser Anspruch, ich muss erstmal so heilig leben, dass die Leute dann erstaunt fragen, wow, was ist denn bei dir anders? Das ist ja so unglaublich. Jetzt erzählen wir mal, wo das alles herkommt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unrealistisch. Die wenigsten von uns sind Mutter Teresa oder Franz von Assisi. Deswegen, ich glaube, dass wir reden sollen und auch dürfen, auch unvollkommen, wie wir sind. Aber das muss natürlich durch unser Lebenswerk gedeckt sein. Und da eine kleine Geschichte auch aus dem Alter. Meine Frau Elke war damals arbeitslos. Sie kriegte keine Stelle als Referendarin. Also als Referendarin hat sie gemacht, aber keine Lehrer wurden übernommen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo wir Lehrermangel haben. Aber die hatten eine Lehrerschwemme. Und ich war Student, ewiger Student. Wir hatten sehr wenig Geld. Aber wir wohnten in einem sozialen Wohnungsbau und eines Tages sprach die Elke, meine Frau, mit der Nachbarin unten an der Wäsche. Da waren so Waschmaschinen, die man alle nutzen konnte. Und dann sagte Elke, ja, ich habe gemerkt, dass wir zu viel Geld von der Wohnungsbaugesellschaft bekommen haben. Haben wir zu wenig bekommen und zu viel bekommen und sie haben zu wenig bekommen. Und ich werde das jetzt melden, dass wir zu viel Geld bekommen haben. Wir wollen das wieder zurückzahlen. Das hat unsere Nachbarin so erstaunt, dass sie gesagt hat, was ist denn, das habe ich ja noch nie gehört, dass einer freiwillig Geld zurückgibt. Und dann sagte meine Frau, die ist ja auch sehr gewissenhaft, ich kann da von ihr noch ein bisschen lernen. Auf jeden Fall, die sagt, nein, das ist, was recht ist, ist recht und so. Und das hat bei der Nachbarin solch einen Eindruck gemacht, dass sie sich befreundet haben und dass sie dann über mehrere Jahre, solange wir dort wohnten, einmal in der Woche gemeinsam die Bibel gelesen und gebetet haben. Es war einfach eine Sache des Alltags. Es war kein Traktat, unter das die Nachbarn Tür gestürzt haben. Es war einfach Christsein im Alltag, Ehrlichkeit im Alltag. Und das muss jetzt nicht sowas sein. Es kann ja auch sein, dass wir die Einzigen sind auf unserer Straße, die die Nachbarn freundlich grüßen. Ich denke, sie wohnen wahrscheinlich in Nachbarschaften, wo alle grüßen. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls. Aber die kleinen Dinge, die in den kleinen Dingen uns als Christen bewähren und etwas erkennbar werden, dass Menschen irgendwie was spüren. Ja, da der Mensch hat etwas. Also das Werk. Und ich glaube, dass Paulus, wenn er hier so redet über Wort und Werk, dass er nicht nur die sozialen Werke meint, die sind auch sehr wichtig, auch dass Gemeinde für andere da ist, dass wir uns einsetzen für Arme, für Kranke, dass wir einander besuchen, dass wir uns für die Kinder einsetzen. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, das heißt Faszination frühe Christen, ist jetzt rausgekommen, wo ich die ersten 3 Jahrhunderte der christlichen Gemeinde untersuche. Und ich merke, dass gerade einer der Säulen, warum die Gemeinde trotz so viel Widerstand und so viel Missverständnis und Verfolgung das Römische Reich durchdringen konnte mit der Botschaft, war ihre Diakonie, weil sie wirklich füreinander sorgten und dann auch für andere sorgten. Also das ist ganz wichtig, das Organisierte und das gemeinsame Helfen. Und das tut ihr ja auch. Allein, dass ihr heute für Flüchtlinge im Sudan Geld zusammenlegt, ist ja solch ein Ausdruck. Aber auch in unserem Alter. Lasst uns schauen, wo können wir Werke tun, wie können wir unser Leben so führen, dass es ja etwas davon widerstrahlt, dass wir Christen sind. Und drittens, das Wunder. Na, ich habe manchmal Stress, weil ich denke, ich kann ja keine Wunder machen. Genau, das ist ja der Punkt. Wir sind es nicht, die Wunder machen, sondern Gott ist es, der Wunder geschehen lässt. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir oft die Wunder gar nicht wahrnehmen, die Gott tut. Ich glaube, es gibt viel mehr Wunder in unserem Leben, als wir oft wahrnehmen. Wunder der Bewahrung, Wunder der Führung, Wunder, wo Gott etwas abgehalten hat, was uns geschadet hätte. Und viele Gebete, die doch erhört werden, aber wir sind ja, jedenfalls mir geht's so, ganz, ganz vergesslich für die Wunder. Und deswegen ist es gut, einmal zu beten, Herr, öffne mir die Augen für deine Wunder. Und ich möchte ein Wunder aus meinem Leben erzählen. Ich habe gesagt, ich erzähle 3 Geschichten. Eins vom Wort, das ist die Geschichte aus dem Zug. Das zweite ist das Werk, das ist aus die Geschichte aus der von der Waschmaschine. Und das dritte ist das Wunder, und das ist eine Geschichte aus der Wüste. Wir waren im Nordsudan unterwegs, da war eine Kinderkrankenschwesterin, übrigens eine Fränkin. Barbara Wiesner war viele Jahre mit der EMO, mit unserer Mission dort unterwegs. 25 Jahre und mehr hat sie dort den Menschen gedient, in auf sehr einsamen Posten, teilweise mit einer zweiten Schwester, manchmal auch alleine, und hat dort unzähligen Kindern das Leben gerettet. Das sagen die Leute dort immer wieder. Jedenfalls, wir haben Barbara besucht und es war ein Freitagnachmittag und Freitag ist ja immer da der Feiertag, der muslimische Feiertag. Da sind wir auf eine Insel in dem Nil gefahren. Diese Insel ganz in der Nähe, wo wir da gewohnt haben im Nordsudan, es ist alles Wüste. Auch in der Insel war Wüste, außer direkt der Streifen 20 Meter am Nil selbst. Ansonsten ist das alles Wüste, weil das absolut trocken ist und nur alle 5, 6 Jahre mal einmal kurz regnet. Und dort waren früher Christen und es gab so ein paar Ruinen und meine Frau Elke und Schwester Barbara und wir liefen und sie haben sich manchmal gebückt und haben so aus dem Sand so kleine Scherben geholt und das waren so alte Keramikscherben, vielleicht 100 Jahre alt oder 50 oder wie auch immer, aber die hatten immer schöne kleine Bemalungen. Und ich, wenn ich mich gebückt habe und geguckt habe, das waren immer nur so graue oder braune, langweilige Scherben. Naja, man kann ja nicht immer alles haben, wie man will. Auf jeden Fall habe ich Ihnen das ja auch gegönnt. Ich will ja ein guter Verlierer sein. Im Jahr darauf waren wir wieder da. Wir gingen wieder an einem Freitag spazieren. Und dann habe ich ein sehr kindliches, man könnte vielleicht sogar sagen, ein kindisches Gebet gebetet und habe gesagt, Herr, ich würde gerne auch mal eine schöne Scherbe finden. Also was für ein Gebet, ja, fasse ich mir heute noch an den Kopf. Jedenfalls kurz darauf, ich bücke mich, ich schäbe eine Scherbe auf und sehe, auf dieser Scherbe ist eine Inschrift und zwar in altnubischer Sprache. Jetzt habe ich das mal studiert und altnubisch wurde im Mittelalter, als die Nordsudanesen, die Nubier noch Christen waren, geschrieben. Da gab es Bibelübersetzung und. Aber seit etwa 1400 wird diese Schrift nicht mehr geschrieben. Das heißt, diese Scherbe war mindestens aus dem Jahre 1400, vielleicht auch noch vorher. Und da hat irgendein sudanesischer Christ etwas draufgeschrieben in dieser altnubischen Schrift, die eine angepasste griechische Schrift ist. Da standen 4 Buchstaben drauf, I, Jota, Sigma, Omikron, Y zusammenzulesen als Isu, Jesus. Das war das einzige Mal, dass wir eine Scherbe gefunden haben, wo irgendwas drauf stand. Also, hier liegt eine Scherbe 600 Jahre oder mehr im Wüstensand, irgendwo im Nichts. Und ich komme vorbei, wir kommen vorbei und ich bete ein dummes Gebet, Herr, ein selbstbezogenes Gebet. Herr, ich möchte auch mal eine schöne Scherbe finden. Und finde dort den Namen Jesus im Wüstensand. Wie krass ist das? Wie unglaublich ist das? Ein Wunder. Und ich würde sagen, eins der vielen Wunder, die ich erleben durfte. Und wenn ihr jetzt anfangt, nach dem Gottesdienst einander zu erzählen, welche Wunder ihr erlebt habt, da würdet ihr in Staunen kommen. Also, lasst uns ermutigt werden von Paulus, ihm zu folgen, ihn zu, nicht zu kopieren, aber zu kopieren, dass unser christliches Leben diese Dimensionen haben darf, damit wir Zeugen von Jesus sind. Sei es hier in Jerusalem oder sei es am Ende der Erde oder wo auch immer wir gerade sind. Im Wort, das Gott uns schenkt und wo er uns zu seinen Mitarbeitern macht, dass wir sein Wort weitersagen. Im Werk, wie wir unser Leben führen als Christinnen und als Christen. Und im Wunder, dass Gott immer wieder geschehen lässt und hinter dem Kreuz, so wie bei euch an diesem schönen Kreuz, hervorleuchten lässt durch seinen Geist. Amen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, kurz einen Augenblick stille zu sein. Ich glaube, es gibt ein bisschen Musik und dann werde ich ein Gebet sprechen. Betet mit mir. Herr Jesus Christus, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du selbst bist das Wort und du legst uns dein Wort in unser Herz. Du selbst hast dein Leben gegeben, hast dich geopfert, hast in allem gezeigt, hast die Werke, die der Vater für dich vorbereitet hat, getan. Hilf uns auch dazu. Herr, und du bist das größte Wunder und durch deinen Geist tust du Wunder auch in unserer Welt, da wo wir sie wahrnehmen manchmal, aber auch da wo wir sie nicht wahrnehmen, auch mitten in allem, im Alltag, aber auch mitten in den Krisen und Kriegen und Konflikten tust du deine Wunder. Eröffne unsere Augen und unser Herzen, dass wir dein Wort weitergeben, dass wir unser Leben führen als ein Werk, das dir gefällt und dass wir deine Wunder entdecken. Das beten wir in deinem Namen. Amen.